Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Während die meisten weiblichen Mörder nur wenige Opfer auf dem Gewissen haben, gibt es doch einige extreme Ausnahmen, die Hunderte von Menschen zu ihren Opfern zählen. Auch das Ordensbekenntnis hält eine Frau nicht davon ab, ihren mörderischen Gelüsten nachzugehen. Alles im Namen Gottes und des Geldes. Servus.
Christi.
Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
Und ich bin Amrei Baumgartl.
Und das ist, glaube ich, Episode 120, kann das sein?
120, genau.
Ja!
Ja!
Wahnsinn, wie weit wir es schon gebracht haben. Wir gehen ja Ende August auf Tour.
Richtig, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz bald.
25. bis 28. August. Hamburg, Münster, Karlsruhe, Dortmund, nicht in dieser Reihenfolge. Schaut's einfach nach auf www.darfseinbissalmordsein.com oder gleich bei eventim.de.
Sichert euch die Tickets, wir sind vor Ort und wir freuen uns auf jeden und jede, die uns Gesellschaft leisten.
Ich habe vor kurzem auf Instagram eine Frage gestellt, und zwar, in welches Urlaubsland unsere Hörer und Hörerinnen gerne mit uns reisen möchten. Und ganz, ganz oben auf der Liste war Griechenland.
Hm.
Das haben so viele Menschen genannt. Also habe ich mir einen Fall aus Griechenland rausgesucht.
Gut, das heißt, wir reisen heute nach Griechenland.
Genau. Und es wird ein grauslicher Fall.
Mhm.
1949. Nachdem seine Tochter Simela in seinem Heimatland verschwindet, ruft der in Toledo, Ohio lebende Grieche Christos Spirides das FBI zur Hilfe. Die Beamten können Simelas Spur bis ins Kloster Pevkovunoria Trissa, etwa 50 Kilometer außerhalb von Athen, verfolgen. Christus sagt, sie sei von einer Nonne dorthin eingeladen worden, die sie in den USA kennengelernt hatte, wo diese im Namen des Klosters ein Erbe im Wert von $10,000 angetreten habe. Das wären heute in etwa 125.000 US-Dollar.
Nicht wenig.
Mhm. Das FBI fragt mal bei der griechischen Polizei nach und es stellt sich heraus, das ist nicht das erste Mal, dass die etwas über dieses Kloster hört. Monate zuvor hatte eine Frau, die Tochter einer reichen Witwe, eine anonyme Anzeige aufgegeben, in der sie die Leitung besagten Klosters beschuldigt hat, mittels Erpressung und Drohungen ihrer Mutter all ihr Geld weggenommen zu haben. In der Nacht auf den 4. Dezember 1950 stürmen mehr als 85 Polizisten das Pevkovunoria Trissa Kloster. Begleitet werden sie von einem stellvertretenden Staatsanwalt, einem Richter und einem Gerichtsmediziner. Im Inneren der Klostermauern finden sie 36 Kinder sowie mehrere halbnackte, unterernährte und kranke alte Frauen, die im Keller angekettet sind.
Oh.
Und mehrere Nonnen, die gegen das Eindringen der Polizisten protestieren. Die Ermittlungen zeigen ein derart grausames Bild, dass einem der Atem stockt, denn auf dem Gelände dieses Klosters ist noch weitaus mehr vorgefallen. Geleitet wird es von Mariam Sulakiotis. Sie kommt 1883 zur Welt. Über ihr frühes Leben ist so gut wie nichts bekannt, nur dass ihr Vorname eigentlich Marina ist und sie aus Keratea stammt, einer Stadt etwa 30 Kilometer Luftlinie von Athens Zentrum entfernt. Sie verbringt einige Zeit als Arbeiterin in einer Fabrik, bevor sie Nonne wird. Mariam ist Anhängerin der griechisch-orthodoxen Kirche, also der vorherrschenden Religion, und genießt das Vertrauen ihres religiösen Vorgesetzten, Bischof Matthäus. Das ist ein ganz interessanter Kerl, zumindest in einem Punkt. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen.
Okay.
1923 wird nämlich beim Konzil von Konstantinopel beschlossen, vom julianischen auf den gregorianischen Kalender umzusteigen. Das hat der Rest der westlichen Welt eigentlich schon im 16. Jahrhundert gemacht, also 500 Jahre vorher, aber Griechenland, Russland und die übrigen orthodoxen Länder sind noch ein paar Jahrhunderte bei der alten Zeitrechnung geblieben. Im Mai und Juni 1923 wird also in Konstantinopel, oder heute kennt man es besser als Istanbul, aber diese Stadt hatte viele, viele Namen, beschlossen, sich kalendarisch an den Rest der westlichen Welt anzupassen. Mit einem Unterschied. Sie leben jetzt immer noch nicht nach dem gregorianischen Kalender, so wie hier in Westeuropa, sondern nach dem neujulianischen Kalender. Der entspricht etwa 10-mal genauer dem Sonnenjahr. Danke, Wikipedia. Im Grunde hat das aber für niemanden von uns eine Bedeutung, außer vielleicht einer besonderen persönlichen, denn bis zum Anfang des Jahres 2800 wird sich dieser neujulianische Kalender nicht vom gregorianischen Kalender unterscheiden. Dann erst entfällt bei ihm erstmals ein Schalttag, den wir in unserer Zeitrechnung drin haben.
Das heißt, die Zeitrechnung heißt anders, aber ist derzeit exakt gleich eigentlich.
Und auch noch ein paar hundert Jahre lang.
Ja.
Genau, ja. Und so haben wir aus Versehen wieder was gelernt.
Hups.
Aber egal, darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass einige Gläubige nicht zum internationalen Standard wechseln möchten. Es gibt nun also Altkalendarier und Neukalendarier. Mariam ist, wie gesagt, eine Anhängerin von Bischof Matthäus, der 1937 eine eigene Kirche gründet und sich zum Erzbischof Matthäus Kapatakis von Vrestina ernennt. Diese Glaubensgemeinschaft ist altkalendarisch und wird übrigens weder von der griechisch-orthodoxen Kirche, also quasi dem Mainstream, noch von anderen Altkalendaristen anerkannt. Und es gibt sie heute noch. Sie heißt Wahre Orthodoxe Kirche Griechenlands, in Klammern Matthäus-Synode, und wird bis heute immer noch von den meisten orthodoxen Kirchen nicht anerkannt. Mariam Sulekiotis gründet 1927 mit diesem Matthäus das Kloster Pevkovunochiatrissa mit dem Ziel, dadurch an Geld zu kommen, um ihre altkalendarische Bewegung finanziell zu stärken.
Ja, das ist ja auch immer ganz toll, so ganz uneigennützig den Glauben von Geld abhängig zu machen und das Geld von anderen zu verlangen. Immer eine gute Idee.
Natürlich. Matthäus ist da 66 Jahre jung und wir wissen ja, mit 66 Jahren
fängt das Leben an.
Matthäus und Mariam arbeiten eng zusammen. Sie ist es, die das Land für das Kloster beschafft, wobei eine griechische Autorin schreibt, dass sie sich nicht erklären kann, wie diese Frau auf legalem Weg zu genug Geld gekommen sein kann, um so viel Land zu kaufen.
Okay, das heißt, spätestens da fangen illegale Handlungen an.
Vermutlich. Wie sagt man, wenn man sich nicht legal ganz sicher ist? Mutmaßlich.
Mutmaßlich, ja.
Das Kloster heißt Ieramoni Esodion Panarias Pevkovunochiatrissis. Eine australische Zeitung übersetzt das mit Convent of the Virgin in the Pines, was ich wiederum mit Kloster der Jungfrau in den Kiefern übersetzen würde.
Ja. Oder Pinien, ja.
Ja, keine Ahnung, aber es hat bestimmt irgendeine Bedeutung.
Ja, und die Jungfrau ist vorhanden, also ganz wichtig.
Genau.
Rein unschuldig, genau. Religiös.
Ja. 1939 wird Mariam de facto Äbtissin. Auch wenn dieser Titel erst 1950 offiziell wird, so hat sie doch die meiste Verantwortung für das Kloster zu tragen.
Was ist mit ihm? Also Matthäus?
Matthäus hat nicht so viel Zeit.
Ach so.
Weil er sich um andere Dinge kümmern muss.
Ah.
40 Tage lang fasten, eine Zeit lang als Eremit leben, schwere Metallketten tragen, um das Leben auf dieser Erde ja nicht zu schön werden zu lassen, das Übliche eben.
Man kennt Selbstkasteiung das. Vom Feinsten.
In den späten 30ern beginnen sie, das Kloster als Behandlungszentrum für Tuberkulose zu bewerben. Hier sollen erkrankte Menschen gratis behandelt werden, im Grunde einfach dadurch, dass das Kloster auf einem Bergerl liegt und Höhenluft der Lunge gut tun soll. Die Menschen nehmen das auch gern an. Aber so ganz umsonst ist das alles nicht, wie wir gleich sehen werden. Während des Zweiten Weltkriegs geht es mit Matthäus' Gesundheit bergab. Er ist jetzt aber auch schon um die 70. Er stirbt 1950 im Alter von 78 Jahren und nun folgt ihm Mariam endlich ganz offiziell als Leiterin des Konvents. Aber wie gesagt, faktische Herrscherin ist sie schon seit gut 10 Jahren.
Ja, sie hat da einfach trainiert für diesen Moment.
Ja, sie macht weiter, so wie sie immer.
Und nun endlich offiziell.
Genau.
Ja.
Die beiden sind natürlich nie allein in diesem Kloster gewesen. Da sind auch noch andere Nonnen und in einer Art Partnerkloster Mönche. Und die hat Mariam schon seit Jahren ausgesendet, um wohlhabende Personen, bevorzugt Witwen oder unverheiratete reiche Damen, aber auch Ehepaare und Familien zu rekrutieren und mit ins Kloster zu bringen. Dort müssen sie beichten, fasten und beten, dürfen nicht sprechen und kaum schlafen.
Also all diese Punkte erinnern mich jetzt ganz stark an Sektenmaßnahmen, also eine High-Control-Group, wie es ja in den letzten Jahren genannt wird. Und wie wir es ja auch schon oft genug behandelt haben.
Genau, ja, immer im September.
Genau. Wenig essen, wenig schlafen, nicht miteinander sprechen dürfen, so bekommt man die Leute gefügig.
Und so bekommt Mariam sie dazu, ihr ihre gesamte Kohle zu überschreiben. Natürlich gibt's einige Sturköpfe, die sich nicht so leicht erweichen lassen. Denen wird die Lust auf Rebellion rausgeprügelt oder sie müssen zusehen, wie andere für ihre Vergehen Strafe beziehen. Und dann sind da noch die Tuberkulosekranken. Und irgendwann ist alles egal. Wer nicht pariert, wird gefoltert. Wer Pech hat, stirbt.
Wow.
1949 geht ein Gerücht um, dass Anwohner der umliegenden Dörfer aus dem Kloster Schreie gehört hätten. Aber die Untersuchungen beginnen erst, nachdem eine Frau sich bei der Polizei meldet, weil ihre Mutter, eine wohlhabende Frau, ihren gesamten Besitz dem Kloster vermacht hatte. Diese Frau sagt, sie ist sich absolut sicher, dass ihre Mutter so etwas niemals aus freien Stücken getan hätte. Da müssen Angst und Betrug im Spiel gewesen sein. Und dann diese Sache mit der jungen griechischstämmigen Amerikanerin, die ihr Vater in genau diesem Kloster vermutet. Damit können die Beamten aber wenig anfangen.
Jetzt nur auf Verdacht auf arme, wehrlose, brave Nonnen losgehen, das kommt ja auch nicht so gut.
Ja, so ist es. Die beiden Frauen waren ja außerdem erwachsen.
Ja.
Sie können also hingehen, wo sie wollen und ihr Geld schenken, wem sie wollen.
Ja.
Dann kommt allerdings der Polizei zu Ohren, dass Mariam tatsächlich illegale Dinge treibt, nämlich den Export von Olivenöl nach Zypern und den Import von Reifen. Das ist etwas, das man leicht beweisen kann. Außerdem geht's um Geld und nicht um Frauen.
Ja.
Ja?
Ja.
Und jetzt wird eine riesengroße Razzia im Kloster Pevkovuno Hirtissa durchgeführt. Nun sind wir also wieder da, wo wir heute begonnen haben. Mehr als 85 Polizisten stürmen das Gelände des Klosters. Und wenn es heißt mehr als 85, dann waren es vielleicht 86.
Ich finde das so lustig. Ja, genau. Das sind so meine Top 9. Ja, ja. Okay. Also ist so zufällig irgendwie gewählt, ja. Mehr als 84 Polizisten, sogar mehr als 85, nämlich 86.
Eventuell, genau. Also, jedenfalls, die stürmen das Gelände des Klosters in der Nacht des 4. Dezember 1950. Ich weiß nicht, womit sie gerechnet haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehrere kranke, unterernährte, halbnackte, alte Frauen waren, die im Keller in Ketten liegen. Mit sowas rechnet man eigentlich nie. Sie bemerken auch, dass die Qualität des Essens in diesem Kloster unter aller Sau ist und bringen alle 36 Kinder, die sie vorfinden, ins Waisenhaus. Die nachfolgenden Untersuchungen bringen zum Vorschein, dass an die 500 Personen, die der altkalendarischen Sekte beigetreten waren, ihr gesamtes Vermögen vermacht hatten. Unglaublich viele, zu viele, als dass es ein Zufall sein könnte, sind bald nach ihrem Beitritt gestorben. Die Geschichten, die ans Licht kommen, schockieren das Nachkriegsgriechenland und sorgen monatelang für immer neue Schlagzeilen in den Zeitungen. Mariam Soulakirtis Prozess beginnt im September 1951. Hier sind einige der Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden. Und Achtung, es folgen Beschreibungen von Folter. Wer das nicht hören mag, überspringt die nächsten paar Sekunden besser. Oder legt wenigstens das Essen weg, nicht, dass ich mir nachher wieder was anhören kann. Von wegen, na, ich habe nicht gedacht, dass es wirklich so schlimm wird. Und dann ist mir schlecht geworden.
Glaubt uns einfach, ja.
Eine Frau wurde in einer Einzelzelle festgehalten und gefoltert, bis sie Grundbesitz im Wert von heute einer knappen Million Euro an Mariam übergeben hat. Eine Nonne namens Schwester Theodotis wurde zu Tode geprügelt, weil sie sich in Mariams Augen schlecht benommen hatte. Eine Frau, die an Tuberkulose erkrankt war und zu fliehen versucht hat, wurde 6 Monate lang in einer Hütte eingesperrt und starb schließlich an Mangelernährung. Ein Ehepaar, das dem Kloster all seinen Besitz gegeben hatte, starb schon kurz darauf. Es ist verhungert. Eine Frau hat fast 6 Monate lang Olivensteine und Zwiebelschalen zu essen bekommen und musste ihren eigenen Urin trinken. Das galt als Fasten. Eine andere Frau bezeugt, dass sie mit 15 ihrer Mutter ins Kloster gefolgt ist, die dann an den Qualen und Entbehrungen starb. Sie selbst wurde gezwungen, morgens schon schwere Steine zu tragen und abends aufs Meer hinauszufahren und für alle zu fischen. Sie haben ihr Nadeln in die Beine gesteckt und Jod in ihre Genitalien injiziert.
Mm.
Schwester Maria unterschrieb eine Urkunde, die ihren Besitz, darunter Olivenhaine, an Mariam übertrug, anscheinend ohne sich der Tragweite dessen bewusst zu sein. Als sie dann hingegangen ist, um ihre eigenen Oliven zu pflücken, wurde sie von anderen Nonnen verprügelt, bis sie schließlich im Krankenhaus gestorben ist.
Ja, vermutlich, weil das halt dann nicht mehr ihre Oliven waren, sondern die von Mariam.
Ja.
Wow.
Ein Zeuge sagt aus, dass seine Schwester und ihr Mann an Tuberkulose erkrankt waren und im Kloster Hilfe suchten. Sie haben keinerlei Behandlungen erhalten und sind dort gestorben. Ihre 3 Kinder, die mit ihnen gekommen waren, wurden unmenschlicher Folter ausgesetzt. Eines wurde zum Beispiel kopfüber aufgehängt und geschlagen, bis es das Bewusstsein verlor.
Aber warum?
Weil sie gedacht haben, dass sie ihm so den Dämon austreiben könnten. Denn wenn sie das nicht schaffen, dann wird das Kind wegen dieser Besessenheit das Kloster niederbrennen. Also entweder Teufel rausprügeln oder Kind totschlagen bei dem Versuch, den Teufel rauszuprügeln, beides in Ordnung.
Ja, zum Wohle und zur Sicherheit aller anderen.
Mhm. Natürlich werden die Kinder auch befragt. Es werden ja 36 in den Mauern gefunden. Und ich schickte hier ein Zitat.
Sie haben gesagt, dass wir sterben müssen, dass die Zellen geleert werden müssen, damit andere kommen können, damit wir in den Himmel kommen.
Eine andere Frau beschreibt die schrecklichen Dinge, die ihre kleine Nichte durchmachen musste.
Einmal wurde meine Nichte, ein 10-jähriges Mädchen, in der Küche eingesetzt. Sie hatte Hunger und leckte an einer Kartoffel. Das ist die Strafe, die sie ihr dafür auferlegten. Sie fesselten sie die ganze Nacht nackt im Stall. Am Morgen fanden sie sie ohnmächtig vor Kälte und Angst.
Ein anderer Zeuge sagt aus, dass er während seines Aufenthalts im Männerkloster, das ebenfalls von Mariam Sulekiotis verwaltet wurde, sah, wie sein 6-jähriger Neffe geschlagen und anschließend in eine Zisterne geworfen wurde. Ob das Kind ersoffen ist oder ob es überlebt hat, weiß man nicht.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vor Gericht beteuert Mariam, dass alle Anschuldigungen Lügen seien. Sie verspottet sie als satanische Hirngespinste und sagt, dass es nun mal üblich sei, beim Beitritt ins Kloster ein Armutsgelübde zu leisten und dem Kloster alle materiellen Güter zu übertragen. Da es keine juristische Person hinter dem Kloster gab, mussten sie es auf ihren Namen übertragen. Das ist alles. Von Folter weiß sie nichts. Aber das ist alles kein gutes Argument, selbst Anfang der 50er nicht, und es bringt ihr nichts. Denn irgendwie erklärt das noch nicht, wieso sie an die 300 Häuser, Grundstücke und Bauernhöfe in ganz Griechenland und zusätzlich Gold und Juwelen im Wert von mehreren 1000 Pfund bekommen hat. Mehrere 1000 Pfund, das ist ein Wert aus den 50ern. Mal so als Richtwert. 1000 Pfund von 1950 entsprechen heute gut 38.000 Pfund oder 45.000 Euro.
Wow!
Also hat sie ein Vielfaches von 45.000 Euro.
Mhm.
Diese Frau ist reich.
Ja.
Und sie fängt nicht mal irgendwas Geiles an mit ihrer Kohle. Ja, die Leute kriegen nichts zu essen. Sie hockt einfach nur auf dem Geld.
Ach so, das heißt, sie hat kein Doppelleben, wo sie sich's irgendwie gut gehen lässt oder
auf Bali
Party macht. Ja, verpasst. Wow.
Nein. Und sie trägt immer ihren Habitat ganz in Schwarz. Nur das Gesicht ist von den Augen bis zur Spitze des Kinns frei. Da blitzen nur ihre dunklen Augen hervor. Es ist also reich sein, um reich zu sein.
Aber was hat man dann davon? Vermeintliche Sicherheit, juhu. Noch mehr Gier und Reichtum, juhu.
Ja, ja. Ich glaube, wir können sie getrost Scheißfigur nennen.
Ja, finde ich auch.
Mariam Sulekutis wird zu 26 Monaten Haft verurteilt. Dafür, dass sie ein Mädchen 12 Jahre lang gefangen gehalten und dessen Eltern gesagt hatte, dass es tot sei. Eine Nonne wird dafür ebenfalls wegen Beihilfe verurteilt und zwar zu 4 Monaten in Haft. Also 26 Monate, 4 Monate
jetzt nicht
für 12 Jahre Gefangenschaft.
Ja, wow.
Ein Jahr später wird Mariam zusammen mit 8 weiteren Nonnen und einem falschen Bischof dafür verurteilt, einem Mönch und 3 Nonnen medizinische Hilfe und Nahrung verweigert zu haben, wodurch sie gestorben sind und sich an ihrem Besitz zu bereichern. Dafür erhält Mariam 10 Jahre Haft.
Was? Ach so, weil die sind gestorben. Okay, ja, ja.
Ja.
Okay.
Die Strafe der anderen rangiert zwischen 1 und 10 Jahren. Und 1953 kommt es erneut zu einem Prozess. Nun wird sie zu einer weiteren Haftstrafe von 4 Jahren verurteilt. Der Rest der Verbrechen bleibt ungesühnt. Und was tut Mariam? Sie nimmt die Verurteilungen mit Verachtung hin und ansonsten zeigt sie kaum Emotionen.
Ich wurde zu Unrecht verurteilt. Ich habe ein reines Gewissen vor Gott, dass ich nur meine Pflicht getan habe mit diesen schwächlichen Kreaturen, die mich angeklagt haben.
Sympathisch.
Schon, ja.
Der Staatsanwalt sieht das ein bisschen anders als sie. Er meint, dass Keratea, das ist die Stadt, zu der das Kloster gehört, eine Schande für Griechenland ist und ihm die Haare zu Berge stehen, wenn er daran denkt, dass dort so viele Menschen gestorben sind. Über 127 Männer, Frauen und Kinder sollen in dem Kloster gestorben sein. Manche sprechen von 27 Morden und 150 Toten durch Vernachlässigung, in den meisten Fällen durch die unbehandelte Tuberkulose. In diesem Tuberkulose-Behandlungszentrum.
Ja.
Manche sprechen aber sogar von 500 Toten. Lang sitzt Mariam nicht im Knast, sie stirbt schon am 23. November 1954 im Alter von 71 Jahren. Sie wird auf dem Gelände des Klosters bestattet, genau wie ihr Vorgänger, Bischof Matthäus. Zu ihren besten Zeiten hatte Mariam Sulekutis mehr als 400 Anhänger und um die 500 Personen haben ihr, freiwillig oder nicht, ihr Hab und Gut übertragen.
Das ist eine verdammt hohe Zahl, oder? Also ich meine, ich habe keine Referenzpunkte, aber das ist viel.
Ja, ja, also es liegt weit über dem, was zu der Zeit normal ist. Und falls du dich noch wunderst, wie sie es geschafft hat, so viele Leute überhaupt zu ihrem Kloster zu locken, das ist was ganz Spezielles. Sie hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die Leiche von Bischof Matthäus echt gut riecht.
Bitte was?
Ja, ich zitiere aus der Zeitung Eleftheria, schlecht übersetzt. Auf diese Weise zog sie hunderte von einfachen Leuten an, die aus vielen Teilen Griechenlands dorthin eilten, um das Wunder des heiligen Matthäus zu sehen. Aber in Wirklichkeit hatte die böse Äbtissin seinen Leichnam mit Parfum besprenkelt, um die Frommen in die Irre zu führen und eine Legende um seinen Namen zu kreieren.
Oh, okay, wow. Also, okay, ja. Mhm. Okay, warte, ich...
Du, woanders haben sie Reliquien?
Ja.
Sie hat einen gut riechenden Leichnam eines Bischofs.
Ich fange jetzt
eines
mal...
Eines Kirchengründers.
Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Punkt A. Kann das nicht ungesund werden mit der Zeit, wenn man einen Leichnam zu lang einfach rumliegen lässt und mit Parfum besprüht? Also die Gerüche und...
Nein,
weißt
ich
du?
Nehme mal an, dass sie da schon was angefangen haben mit diesem... Leichnam.
Mumifiziert oder irgendwie.
Ja,
okay,
ja.
Okay,
genau.
Gut.
Die haben den nicht einfach so auf den Tisch vergammeln lassen und ein Parfum gesprüht. Nein, nein.
Ja, eben, das wäre jetzt so meine...
Nee, das ist...
Okay. Ja.
Das hält nicht lang vor.
Ja, eben. Aber, und das lockt Menschen an.
Ja, es ist ein Wunder.
Und die bleiben dann aber auch.
Ja.
Ich... Ich finde da überall keinen einzig logischen Punkt. Nirgends.
Das ist in Ordnung, damit müssen wir jetzt leben.
Okay.
Während die Gerichtsverhandlungen laufen, kommt es übrigens, abseits des Gerichts, zu weiteren Streitereien in puncto Religion in Griechenland, was dazu führt, dass alle altkalendarischen Sekten im Land verboten werden. Im Gegenzug stilisiert Mariam ihren Matthäus, das hat sie ja vorher schon versucht, mit der wohlriechenden Leiche zu einem Heiligen und trägt sein Bildnis an einer Kette um den Hals. Diese religiöse Strömung verschwindet aber nicht, wie man annehmen könnte vielleicht, mit Mariams Tod von der Erdoberfläche. Auch nach ihrem Ableben operiert diese Sekte weiterhin im Untergrund, trotz des Verbots. Mehrere Jahre danach verdächtigt die Polizei bei jeder Vermisstenmeldung von Mädchen und jungen Frauen immer noch die Personen im Kloster etwas damit zu tun zu haben.
Also wir wissen jetzt von ihr, die verurteilt wurde, und noch einige wenige Nonnen mit ihr. Wegen Beihilfe.
Mhm.
Aber an der Oberfläche scheint das ja irgendwie ein funktionierendes Kloster gewesen zu sein. Also ein Orden auch mit eben Ordensmenschen, die jetzt nicht gefoltert wurden.
Es ist durchaus so, dass die Nonnen einander ja auch prügeln und sonst wie bestrafen mussten,
okay,
wenn Mariam das angeordnet hat. Beziehungsweise dann, wie es halt so oft ist in diesen High-Control-Groups, irgendwann entwickelt das auch so ein Eigenleben. Du hast irgendwie das Gefühl, du bist ganz allein, du hast keine Freunde, kannst dich auf niemanden verlassen. Jeder ist irgendwie Spitzel für Mariam.
Okay, ja.
Und es wird auch Leute gegeben haben, die dorthin gegangen sind und dann wieder nach Hause und denen nichts passiert ist.
Ja.
Klar.
Ja.
Aber um die geht's ja nicht.
Also das heißt, sie hat sich echt das so einen Clan, so eine Sekte aufgebaut um sich herum.
Mhm.
Wahnsinn.
Heute ist Altkalendarismus übrigens nicht mehr illegal und heute dürfen Anhänger von Matthäus auch in Griechenland Religionsfreiheit genießen. Dieses Kloster, das gibt's immer noch. Und es gibt auch immer noch Personen, die an Mariams Unschuld glauben und sie die heilige Mariam von Keratea nennen. Die in Wahrheit Schuldigen sind ihrer Ansicht nach Männer, Mönche und Bischöfe, die den Erfolg und Wohlstand einer Frau nicht ertragen konnten. Sie seien es gewesen, die Personen gefoltert und getötet und ihr dann alles angelastet hätten.
Ja, man findet Erklärungen, wenn man welche sucht. Die Frage ist halt nur, wie logisch die sind und wie realistisch.
Mhm. Es ist eine Möglichkeit, aber...
Es ist, ja, Aliens sind auch nach wie vor eine Möglichkeit.
Eine andere Erklärung ist, dass die hohe Zahl von Todesfällen nur deswegen zustande gekommen ist, weil dem Kloster viele Menschen beigetreten sind, die einfach schon echt alt waren und halt wirklich krank. Und dann ist ja klar, dass es mehr Tote gibt. Aber natürlich lebt heute niemand mehr in dem Kloster, der oder die damals tatsächlich dabei gewesen wäre. Also ist eigentlich egal, was gesagt wird. Es ist Fantasie.
Ja.
Also alles erfunden. Davon kann man schwer ausgehen. Also was denkst du? Ist Mariam, die damals in Anlehnung an den russischen Mystiker Mutter Rasputin oder auch der weibliche Rasputin genannt wurde, eine der ärgsten Serienmörderinnen aller Zeiten, kalt, berechnend, mit Liebe zur Folter und zum Geld, kurz gesagt eine Scheißfigur, oder ist sie die heilige Mariam, eine missverstandene Person?
Um deine Frage jetzt ausführlich zu beantworten, müssten wir erst über den Begriff Heilige philosophieren. Ich glaube, das führt zu weit.
Heilig ist ganz einfach. Gibt's eine Erklärung? Es bedeutet, im Unterschied zu allem Irdischen, göttlich vollkommen und daher verehrungswürdig. Von göttlichem Geist erfüllt, von sittlicher Reinheit zeugend und so weiter.
Ich spreche jetzt mal für mich. Ich glaube nicht, dass Mariam eine Heilige in diesem Sinne war oder ist. Ich weiß nicht, wenn man beim Strafvollzug ja immer zwischen Mord und Totschlag ausgeht oder Tod durch Vernachlässigung, dann weiß ich halt nicht, ob sie eine Serienmörderin in dem Fall ist, weil wir wissen nicht, ob sie jemals tatsächlich selbst Hand angelegt hat oder jemals selbst jemanden tatsächlich ermordet hat.
Das ist richtig, ja. Wir wissen
ähnlich wie Hitler. Wir wissen nicht, ob Hitler jemals selbst jemanden erstochen, ermordet, erschossen, vergast hat.
Richtig, genau. Wir wissen, dass Nonnen gestorben sind, nachdem sie auf Mariams Geheiß so stark verprügelt wurden, dass sie dann an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben sind.
Ja, und ich finde, das ist immer, also jetzt von der Definition, ich glaube, wir sind uns beide eigentlich eine Scheißfigur, aber wie man das halt dann betitelt, weil ist das eine Mörderin, wenn sie andere mit Gehirnwäsche so weit bringt, für sie zu morden?
Ja.
Weißt du? Also wem sagt man da die Strafe nach? Das ist ja immer das mit Manipulation, eben mit High Control. Ich habe ja nichts gesagt, ich habe ja nur empfohlen, dass man sich dran hält. Bin ja nicht schuld, wenn die anderen das dann auch machen. Springst aber du von der Brücke, wenn ich sage, spring von der Brücke? Ich höre oft. Ja, weißt du, also das ist so.
Aber in dem Sinne ist Charles Manson auch kein Mörder. Und er ist einer der bekanntesten Serienmörder.
Ja.
Oder einer der bekanntesten Mörder. Und erinnerst du dich an den Fall, den wir als Bonus-Episode rausgebracht haben im Juli? Futoshi Matsunaga.
Ja.
Das war ja auch sowas. Der hat selbst niemanden persönlich ermordet.
Ja.
Aber trotzdem ist er ein Mehrfachmörder, Serienmörder.
Ja. Nein, ich finde es halt eben nur spannend, einfach, wo man da dann die Linie zieht. Oder eben keine Linie, weil es gibt sie ja nicht. Also ab wann sind Menschen für sich selbst verantwortlich und ab wann sind sie so gebrainwashed oder irgendwie manipuliert, dass es tatsächlich nicht mehr wirklich ihre eigene Schuld ist und dann der Manipulator, ist das ein Wort, dafür verantwortlich ist, weißt du? Oder die Manipulatorin in diesem Fall.
Mhm.
Was meinst du?
Da sie das Kloster geleitet hat und wusste, was da vor sich geht, kann sie sich nicht rausreden, meiner Meinung nach.
Ja, okay.
Und sie hat die Leute auf jeden Fall, selbst wenn sie nicht selbst Hand angelegt hat, dazu angestiftet, andere zu vernachlässigen, sterben zu lassen. Und wenn du jemanden sterben lässt, dem zuschaust, dann bist du auch schon schuldig.
Unterlassene Hilfeleistung, ja.
Ja.
Ich glaube, das ist, weil du gefragt hast, ob heilig oder nicht, das ist halt so die größte Diskrepanz. Es gibt ja, also ich kenne es nur aus der katholischen Kirche, aus dem Christentum, Heilige, die sich für die Armen und Kranken eingesetzt haben, die sich gegen Unrecht und Folter gestellt haben. Märtyrer mit ihrem eigenen Leben, Märtyrerinnen. All das hat sie einfach nicht getan. Also ich glaube, diese Diskussion, ist sie eine Heilige oder nicht? Nein, einfach nein.
Bist also nicht auf der Seite der Anhänger von
der Altkalendaristen.
Naja, ist ja nicht so, dass alle Altkalendaristen Matthäus oder sie cool finden, aber ein paar gibt's halt.
Ja, ich finde sie nicht cool und ich finde ihn auch nicht cool. Hatten die beiden was miteinander?
Boah, das weiß ich nicht. Es ist möglich, allerdings vielleicht auch einfach nicht.
Mm, okay.
Nur weil ein Männlein und ein Weiblein aufeinandertreffen, müssen sie nicht gleich schnackseln.
Nein, eh nicht.
Ja, das war auf jeden Fall die Killernonne. Und der erste von unseren Urlaubslandfällen, die wir jetzt im August machen.
Mhm. Griechenland. Ich stelle mir das so kahl und düster und versifft vor, diesen Ort. Es gibt ihn ja heute noch, sagst du.
Ja, aber bestimmt wird da geputzt.
Ja, aber so von der Stimmung her. Ich glaube, das ist kein freundlicher Ort, wo man gerne lange verweilt.
Wahrscheinlich. Wobei vielleicht, wenn du heute hingehst, merkst gar nichts davon.
Ja.
Ist auch
möglich. Ich glaube schon. Machen wir noch was Schönes zum Schluss?
Mach mal was Schönes zum Abschluss.
Ja. Franziska, was war denn das komischste Geschenk, das du je erhalten hast?
Das komischste Geschenk. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe schon viele Geschenke erhalten. Es wird irgendwas mal gewesen sein, wo sich irgendjemand in einem 1-Euro-Shop oder ich weiß nicht, wie sie vor der Einführung des Euro geheißen haben.
Oh ja. 10 irgendwas aus dem Brick.
Keine Ahnung.
Wann das ist so lange? Ich glaube, es waren die 10-Schilling-Läden.
Wo sich jemand irgendwie am Regal bedient hat und dann gemeint hat, ah, schau, cool, da hast alles
ja,
Gute.
Okay. Ja.
Ohne drüber nachzudenken. Wahrscheinlich sowas. Fällt dir denn was ein?
Ja, jetzt, wo du das ins Spiel gebracht hast, ich habe mal als Premierengeschenk, ich glaube auch von so einem, 1-Euro-Laden, so einen kleinen, 5 cm großen Plastikkackehaufen bekommen.
Mhm.
Und ich habe keine Ahnung, warum? Also als, ja.
Es hatte also nichts mit dem Stück zu tun.
Es hatte nichts mit dem Stück zu tun, es hatte auch nichts mit der Probenzeit zu tun. Es war einfach sehr absurd, dass jetzt, wo du das sagst, dass er... Nein, mir ist dann, ich hab die Frage mal wo gelesen und mir kam sofort spontan ein Geschenk im Sinn. Mein damaliger Freund, wo ich 18, 19 war, war mit seiner Mutter in Amsterdam und er wusste, dass ich Kapuzenpullis liebe und er wollte mir einen riesen 5XL Kapuzenpulli mitbringen. Und seine Mutter hat ihm das ausgeredet und hat gemeint, kauf ihr doch lieber Schmuck. Und dann habe ich so ein absurdes Armband bekommen mit schwarz-weißen Federn und Totenköpfen. Und also einfach nicht mein Geschmack, einfach nichts, was ich ansatzweise tragen würde. Ich glaube, ich habe es da noch irgendwo in der Lade.
Ehrlich?
Ja, ich bin gerade in meinem Kinderzimmer, deswegen, ich könnte mal nachschauen, ob ich das noch finde. Und ich dachte mir so, was tue ich damit? Entschuldigung. Ja.
Oh.
Aber ja. Du hast recht, diese unbedachten Geschenke, wo man das Gefühl hat, es ist nicht einmal ein Scherzartikel, es ist einfach nur unbedacht.
Mhm.
Die sind sehr komisch, ja.
Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten von einem Freund ein 6er-Tragl Bier bekommen. Das fand ich zum Beispiel sehr cool.
Das ist cool.
Schlicht, das ist was ich mag.
Ja.
Kann man machen,
gönnt man sich vielleicht sonst nicht, hat man jetzt mal daheim, kann man trinken. Muss man nicht selber einkaufen.
Richtig.
Ja, wir stellen die Frage wie immer am Freitag auf Facebook und Instagram. Was denn so euer komischstes oder absurdestes Geschenk war, das ihr bekommen habt?
Wir freuen uns auf eure Antworten.
Oh ja, ich bin sehr gespannt, was ihr alles schon ausgepackt habt und dann Überraschung und Freude heucheln musstet und euch dachtet, what? Nein.
Oder gibt es ein tolles Lied, das heißt Present Face von Garfunkel and Oates?
Oh, Garfunkel and Oates ist großartig. Present Face kenne ich gar nicht, aber ich kenne die beiden.
Das ist ein Weihnachtsgeschenk-Video oder Lied.
So,
Ja, es ist super.
Oh, ich bin sprachlos.
Oh, so schön.
Dankeschön. Ja, genau um solche Geschenke geht's.
Genau. Übrigens, Amra hat bald Geburtstag.
Ist korrekt,
Mal schauen, was ich im 1-Euro-Shop so finde.
Ein Totenkopfarmband mit Federn dran.
Ja, weißt du was? Ja, schon.
Ja, stimmt. Aber ich kann es dir mitbringen, dann kannst du es nochmal regiften.
Oh, so Schokolade. Ja, doch. Ich weiß, ich habe mal Schokolade bekommen. So Pralinen, die irgendwie schon ein Jahr abgelaufen waren oder mehr.
Oh, okay.
Mehr als ein Jahr. Und dann auch gar nicht mehr geschmeckt haben. Also die waren schon richtig ranzig.
Das ist so ein Geschenk, das man wahrscheinlich selbst bald bekommen hat. Dann liegen sie im Schrank.
Genau.
Und dann bringt man sie frisch verpackt jemand anderen mit. Ohne auf das Ablaufdatum zu schauen.
Und das kann man jahrelang so machen, solange niemand auf die Idee kommt, das aufzumachen und zu essen.
Ja, das stimmt. Mich würde interessieren, wie viele Pralinen-Schachteln so durch die halbe Welt reisen und einfach nie geöffnet werden.
Ja. Na gut, vergesst nicht, wir gehen auf Tour, 25. bis 28. August, in der Reihenfolge Karlsruhe, Hamburg, Münster, Dortmund. Kauft euch Tickets, wir würden uns so freuen, euch dort zu sehen.
Ja, lasst uns ein Fest veranstalten.
Und je nach Corona-Bestimmungen kann man dann bestimmt auch Fotos machen und plaudern und so weiter.
Ich denke auch.
Ja. Also bis dann.
Gesund bleiben, gesund werden. Bussi.
Bussi, Baba. Baba.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Mehr Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.